Wie oft habe ich mir schon gewünscht, Jesus würde einmal währenddem ich mein Abendgebet spreche, in mein Zimmer hineinkommen. Die Tür geht auf, Jesus kommt rein und er nimmt Platz so an der Bettkante. Und dann könnte ich mal meine Fragen ihm stellen. Wir könnten einfach gerade so miteinander reden. Du, Jesus, weißt du, wie denkst du jetzt über die Situation? Wie soll ich mich dort verhalten? Oder habe ich dort etwas falsch gemacht? Oder Jesus, kannst du mir mal die Frage, eine Frage haben? Wow, wisst ihr, mit Jesus so eins zu eins. Er sitzt schön am Bettkanten und ich darf einfach mit ihm reden. Wie es Mutti früher, oder die Mama, oder wie ihr sagt, wie es Mutti früher ist, am Bettkanten gehockt und wir konnten so reden miteinander. Das stelle ich mir so schön vor. Jesus geht geduldig auf unsere Fragen ein. Gut, ich nehme an, so wie ich Jesus kennen aus der Bibel, würde er auch zuerst mal uns einfach gerade umarmen und sagen, ich habe dich so vermisst, du weißt gar nicht, wie fest lieb ich dich habe. Und dann würde er auch öfters meine Fragen mit einer Gegenfrage beantworten. Und ich würde vielleicht kurz ein bisschen zusammenzucken und nach einer Zeit, Jesus, du hast genau den Wundpunkt verwünscht. Das ist genau das, um das, was es geht. Ja, so einen Abend mit Jesus stelle ich mir mega cool vor. Mit dem Jesus, der aus Liebe zu uns Menschen hat sein Leben hergegeben am Kreuz von Golgatha. Mit dem Jesus, der alles, was wir verbockt haben in unserem Leben, dass er seinen Kopf hergegeben hat für all das, was wir verbockt haben in unserem Leben, was wir falsch machen. Mit dem Jesus, der uns so mega gern hat, mal einen Abend zusammen dürfen zu verbringen. In der Bibel lesen wir, wie 12 Personen nicht nur einen Abend oder eine Woche mit Jesus können verbringen, sondern 3 Jahre. Gut 3 Jahre. Die Personen werden in der Bibel Jünger genannt. Das ist ein Begriff wie für Schüler. Also das, und Jesus war ihr Lehrer gewesen, und die können 3 Jahre oder 3,5 Jahre mit ihm umher sein. 3,5 Jahre in der unmittelbaren Nähe mit der faszinierendsten Person vom ganzen Universum. Mit der liebevollsten Person vom ganzen Universum. Mit der mächtigsten Person vom ganzen Universum. 3,5 Jahre mit Jesus Christus, ganz nah unterwegs. Eine Person voller Wahrheit. Alles, was er sagt, stimmt und hat Gewicht. Mit einer Person voller Weisheit. Absolut gerecht und übersprudelnd von Liebe und Mitgefühl mit uns. Die Jünger hatten das Privileg, dass sie mit Gott in Menschengestalt unterwegs sein durften. Seite an Seite. Und dann der Schock. Jesus macht plötzlich so Andeutungen, als würde die Jünger verlassen. Herr, wohin gehst du? Fragt der Petrus. Petrus, wo ich hingehe, da kannst du mir nicht folgen. Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Fragt der Thomas bei einer weiteren Gelegenheit. Jesus wird immer deutlicher, was sie Abschied anbelangt. Nur noch eine kurze Zeit bin ich bei euch und ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Johannes 7, 33 folgende. Ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wieder verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Nein, Jesus, du kannst doch jetzt nicht uns verlassen. Du kannst doch nicht weggehen. Es gibt nichts Besseres, als mit dir dürfen unterwegs sein, Jesus. Deine Nähe, die gibt uns Sicherheit, die gibt uns Schutz, Freude, Frieden, so wie wir es bei keiner anderen Person noch erlebt haben. Jesus, du kannst doch jetzt nicht weggehen. Es war so schön, mit dir durch die Dörfer zu ziehen. Dir dürfen zuzuschauen, wie du Unmögliches möglich machst. Wie du Wunder machst vor unseren Augen. Es war schon so schön, von dir zu hören. Du hast uns vom Vater im Himmel berichtet. du bist der, der ganz nah beim Vater war. Du hast uns den Vater gezeigt. Du kannst uns doch jetzt nicht verlassen. Nein, Jesus, bitte gang nicht. Gang nicht. Als wäre der drohende Abschied von Jesus nicht schon genug, sagt Jesus den Jüngern auch noch Leid voraus. Verfolgung. Hey, ihr werdet aus der Gesellschaft ausgestoßen werden. Ihr werdet verfolgt und einige sogar getötet werden. Die Jünger werden tief betrübt, niedergeschlagen. Das Herz wird mega schwer. Es füllt sich mit Trauer. Lasst uns den Bibeltext zusammenlesen im Johannesevangelium Kapitel 16. Johannesevangelium Kapitel 16, die Verse 1 bis 7. Dort steht: Dies habe ich, also Jesus, zu euch Jünger geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Also die Synagoge aus dem Ort, wo sich die Gesellschaft in dem Sinn trifft, wer dort ausgeschlossen wird, ist ein völliger Outsider in der Gesellschaft. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich aber habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch nicht von Anfang gesagt, weil ich bei euch war. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du, sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Die Jünger sind so betrübt und so in sich gekehrt, so in ihrem eigenen Film sozusagen, dass sie gar nicht mehr fragen, wo Jesus hergeht. Weil, dass er geht, das beschäftigt sie viel zu fest. Jesus verlässt uns. Jetzt, wo wir am meisten gebraucht hätten, verlässt er uns. Wie kann er jetzt gehen, wenn er doch sagt, es kommt so viel Not und Leid auf uns zu? Ausgerechnet jetzt geht er. Warum? Ich verstehe es nicht. Ein Gefühl von Verlassenheit. Ein Gefühl von Einsamkeit. Jesus lässt uns hocken. Wie kann er jetzt gehen, wo wir ihn doch am meisten brauchen würden? Bis jetzt haben die Jünger ja noch nicht so stark Verfolgung erlebt oder bedroht oder sie bedroht worden. Und jetzt geht Jesus. Wie reagiert Jesus auf den Kummer, auf den Schmerz? Er sagt im Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Boah. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist interessant, wie Jesus jetzt die kommende Aussage vorbereitet. Er hätte ja direkt können sagen, du, hey, es ist gut, für das ich gehe. Aber er fährt hier an mit dem Satz, aber ich sage euch die Wahrheit. Die kommende Aussage ist also von Jesus so unerwartet, so überraschend und auch so vielleicht verstörend auf den ersten Blick, dass er hier diesen Vorbereitungssatz reinschiebt. Glaubt mir, ehrlich, es ist wirklich so. Und dann kommt der gewaltige Satz. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Was sagst du da, Jesus? Es ist gut für uns, dass du gehst. Du verlässt uns und du sagst allen Ernstes, dass wir noch profitieren von dem. Wie bitteschön kann noch etwas besser sein, als dass du, Jesus, gerade neben uns bist? Und begründet lautet von Jesus, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Aha. Es geht um einen Beistand. Der Luther übersetzt mit einem Tröster, andere mit einem Helfer. Im Griechischen steht Parakletos, wörtlich, also Paraklet kennen vielleicht einige, wörtlich eigentlich der Herbeigerufene. Und Jesus sagt, ich will nicht zu euch senden. Und wenn ich nicht würde gehen, dann kommt der Beistand nicht, dann kommt der Tröster nicht. Und offensichtlich ist das für Jesus wertvoller, als dass er selber da bleibt. Offensichtlich erachtet Jesus den Beistand wertvoller als seine eigene Gegenwart bei den Jüngern. Und ich nehme an, den meisten ist mittlerweile klar, wer der Beistand ist, den Jesus wird senden wird. Er redet vom Heiligen Geist. Die dritte Person von der Trinität. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Ein Gott, drei Personen, der drei einige Gott. Und das hat mich getroffen, die Aussage von Jesus. Hey, es ist besser, oder wir können hier übersetzen, es ist nützlicher oder nützlich für euch. Es ist besser, dass ich gehe. Weil in dieser Tradition, in der ich aufgewachsen bin, als christliche Tradition, hat man nicht so viel vom Heiligen Geist geredet. Man hat zwar, also durchaus, es gibt nicht den Heiligen Geist, aber bei mir, wenn der Heilige Geist geredet wurde, ist für mich immer so ein bisschen ein Gefühl aufgekommen, eben nicht von Unbekümmertheit, sondern mehr so ein bisschen. Und man hat viele Storys halt gehört, wo Missbrauch getrieben wird mit dem Heiligen Geist. Und dann aber da zu sehen, wow, wie Jesus über den Heiligen Geist redet. Weil Jesus habe ich voll cool gefunden und Jesus, ja Jesus, dir wollte ich nachfolgen. Und jetzt zu sehen, wie redet Jesus von dem Heiligen Geist? Wie wertschätzend redet Jesus über ihn? Er erachtet es als wertvoller, dass der Geist kommt, als dass er selber neben den Jüngern ist. Es ist besser, dass ich gehe, damit der Heilige Geist kommen kann. So wertvoll stuft Jesus der Heilige Geist ein. Wie wertvoll ist der Heilige Geist für euer Christenleben? Wie wertvoll ist er für dich in deinem Leben? Der Francis Chan hat ein sehr empfehlenswertes Buch geschrieben zum Heiligen Geist, der unterschätzte Gott. Auf Englisch heisst es The Forgotten God. Finde ich noch fast ein bisschen passender. Und seine These in diesem Buch lautet folgendermaßen, ich lese es vor. Wenn wir diese Berichte, also die biblische Bericht, aufmerksam lesen und ihnen dann wirklich Glauben schenken würden, würden wir sehr viel vom Heiligen Geist erwarten. Er wäre nicht einfach nur ein fast vergessenes Mitglied der Dreieinigkeit, dem wir ab und zu anerkennend zunicken. Wir würden erwarten, dass unser neues Leben mit dem Heiligen Geist sich radikal von unserem alten ohne ihn unterscheidet. Was erwarten wir vom Heiligen Geist in unserem Leben? Wenn wir das Alte Testament in der Bibel befragen nach dem Heiligen Geist, dann fällt auf, dass wenn der Heilige Geist auf eine Person kommt, das immer sofort Auswirkungen hat. Außergewöhnliches passiert. Der 80-jährige Mose, 80, widersteht in der Kraft vom Geist Gottes dem wohl mächtigsten Mann zu dieser Zeit, dem Pharao. Und er wird Anführer von einem ganzen Volk durch die Wüste durch, mit 80. Also sagt nie, ihr seid zu alt, dass Gott euch noch brauchen könnte für Außergewöhnliches. Dann lesen wir von einem Sohn von einer Prostituierten, einem Verstossenen, der Jephtha. Er wird mit Heiligem Geist erfüllt und wird zum Retter, plötzlich zum Held für das Volk Israel und rettet sie. Der Gideon, er war ein einfacher Bauer oder Landwirt. Der Jüngste noch dazu von seiner Familie. Und dann lesen wir, wie der Geist Gottes ihm geschenkt wird und er besiegt Midianiter mit 300 lächerlichen Fackelträgern, mit einer Fackel und einem Tonkrug in der Hand. Der Heilige Geist. Über einen Simson redet die Bibel gerade mehrmals, wie der Geist Gottes über ihn kommt. Zum Beispiel eben Richter 14,6, da kam der Geist des Herrn über ihn, sodass er den Löwen zerriss, als ob er ein Böcklein zerrisse, mit der bloßen Hand. Über den König Saul prophezeite Samuel, da wird der Geist des Herrn über dich kommen, sodass du mit ihnen weissagst und du wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. 1. Samuel 10,6. Und der wohl bekannteste König im Alten Testament, der David, er bittet Gott und fleht im Psalm 51, Vers 13, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Nimm mir den Geist nicht weg. Wir sehen also einen deutlichen Unterschied zwischen einem Menschen mit Heiligem Geist und einem Menschen ohne Heiligem Geist im Alten Testament. Und im Neuen Testament ist es nicht anders. Wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, so treffen wir genau das gleiche Bild an. Kurz vor seiner Himmelfahrt gibt Jesus seinen Jüngern ausdrücklich die Anweisung, wartet. Wartet auf den Heiligen Geist. Das ist spannend, weil wir lesen nämlich vom Missionsbefehl am Ende vom Matthäus-Evangelium. Dann schickt Jesus oder sagt schon, geht raus in die ganze Welt, macht zu Jünger. Und dann in der Apostelgeschichte, gerade am Anfang, sagt aber Jesus, Moment, ihr seid noch nicht ready. Ihr seid noch nicht parat. Ihr könnt noch nicht gehen. Wartet, Apostelgeschichte 1,4, wartet auf die Kraft von oben. Wartet auf den Heiligen Geist. Und dann seid ihr im Stand, meine Zeuge zu sein. Aber auch dort, Jesus gibt dem Heiligen Geist so einen hohen Stellenwert. Ohne Heiligen Geist kannst du es vergessen. Christ zu sein, Zeuge zu sein. Ab Pfingsten ist es dann so weit. Wir haben es gehört in der Lesung. Der Heilige Geist wird ausgossen und kommt auf erstaunliche, gewaltige Weise auf die Gemeinde. Und dann fängt der Petrus an zu verkünden. Der Petrus, ausgerechnet der, der eigentlich immer sehr ins Fettnäpfchen hineintreten, wo Jesus verleugnet hat, und der Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, tut er die frohe Botschaft verkünden aus Joel 3, dass der Heilige Geist jetzt nicht nur auf Einzelne, Auserwählte kommt, wie im Alten Testament, sondern jetzt wieder auf alle Gläubigen ausgossen. Der Petrus verkündigt, die an Jesus Christus glauben und sich auf seinen Namen taufen, werden mit Heiligem Geist erfüllt. Wenn du dich also fragst, ja, was muss ich tun? Oder wie komme ich denn zu diesem Beistand, zu diesem Tröster, zu diesem Heiligen Geist? Dann sagt uns der Petrus in der Pfingstpredigt, glaub an Jesus Christus, dass er der ist, der von Gott, dem Allmächtigen, gesandt ist worden auf die Erde. Und kehr um von deinen gottlosen Wegen. Tu Buss über deine Sünde. Und stell dein Leben in Dienst von Jesus. Folg dem Jesus nach und lass dich taufen auf den Heiligen Geist. Auf seinen Namen. Und so wirst du erfüllt mit Heiligem Geist und deine Sünden werden dir vergeben. Wir brauchen den Heiligen Geist, um Jesus nachzufolgen. Aus unserer eigenen Kraft können wir das nicht. Wir brauchen den Beistand. Und dann lesen wir in den Briefen von Paulus, wie er erstaunlich berichtet von dem Heiligen Geist, was er in den Gläubigen in uns innen bewirkt. Die Frucht vom Heiligen Geist, was darf wachsen in uns, wenn der Geist Gottes uns erfüllt. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, Disziplin. Und ich sehne mich nach diesen Eigenschaften. ich sehne mich, dass das sichtbarer wird bei uns Gläubigen und auch in meinem Leben. Dass der Geist Gottes mehr Raum bekommt. Früher war ich auch zurückhaltend gewesen. Ja, aber wir haben ja schon den Heiligen Geist. Warum müssen wir jetzt da immer noch sagen, erfülle uns und Zeug und Sachen? Und dann habe ich die Stelle gelesen, wo der Paulus sagt, hey, betrinket euch nicht, werdet nicht voll von Wein, sondern werdet voll vom Heiligen Geist. Und ich sehne mich danach, dass der Geist Gottes uns neu erfüllt, dass wir mehr von dem Geist Gottes dürfen erfahren, ihm mehr zutrauen. Und der Paulus schreibt auch noch von Gaben und Fähigkeiten, die uns der Geist gibt. Wo der Geist Gottes uns schenkt, für was schenkt er uns die Gaben? Damit wir einander können dienen. Die Gaben vom Heiligen Geist sind nie Selbstzweck, sondern die rüsten uns aus, dass ich euch jetzt hier heute Morgen dienen darf und dass ihr einander könnt dienen mit den Gaben, die euch der Heilige Geist schenkt. Und der Christen in Rom schreibt er, der Geist, der Christus aus den Toten auferweckt hat. Hey, der gleiche Geist, der lebt in euch. Der Tote lebendig gemacht hat. Der Heilige Geist ist nichts anderes als Gottes Gegenwart mit all seiner Kraft, mit all seiner Liebe, mit all seiner Vollmacht auch in uns. Gott in uns. Der Heilige Geist ist das gewaltigste Geschenk, das Jesus uns machen konnte. Es gibt nichts Größeres, was er uns geben kann, als sein eigener Geist. Und ich finde das so cool, Jesus fährt nicht einfach in den Himmel auf, an der Auffahrt und sagt, ja, jetzt schaut ihr selber, wie ihr zurechtkommt. Tschüss zusammen, ich gehe. Nein, sondern er rüstet uns aus, oder er möchte uns ausrüsten mit dem Heiligen Geist, mit allem, was wir nötig haben und brauchen. Es gibt ein Buch von Bertolt Brecht, «Der gute Mensch von Sezuan». Haben wir im Gymnasium lesen. Und dort zeichnet er ein Bild von einer Gesellschaft, die völlig überfordert ist, ein gutes Leben zu leben. Und dann kommen drei Götter auf die Welt und schauen, ist das wirklich so schwierig, die Menschen, und sie stellen fest, ja, man kann nicht sündlos leben. Aber das Buch hört dann so verstörend auf, weil am Schluss des Buches gehen einfach die Götter wieder zurück in den Himmel. Sie gehen wieder zurück, sie sind überfordert fast so ein bisschen und sie lassen die Leute wieder ihrem eigenen Schicksal gegenüber. Aber Jesus ist nicht so. Er ist auf die Erde gekommen, ja. Und er hat es auch wieder verlassen, aber er lässt uns nicht allein zurück. Sondern er schenkt uns seinen Geist. Was erwarten wir vom Heiligen Geist in unserem Leben? Zumindest aus den biblischen Berichten, wenn wir die lesen, sollten wir ganz viel von diesem Geist erwarten. Und ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass viele von uns Christen mich inbegriffen, dass wir so eine Art ein vorpfingstliches Christsein leben. Auch wenn das eigentlich gar nicht geht. Also man kann nicht, es gibt kein Christsein ohne Heiligen Geist. Wenn jemand den Geist Gottes nicht hat, dann gehört er nicht zu Christus. Römer 8, Vers 9. Oder wie Jesus sagt, gegenüber dem Nikodemus, dem Pharisäer, dem Schriftgelehrten Johannes 3, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Also wir brauchen den Heiligen Geist, um überhaupt uns Christ zu nennen. Und doch kommt es mir manchmal so vor, als ja, wären wir heutige Christen, aber das zwischen Himmelfahrt und Pfingsten bleiben stecken. Dass Jesus nicht hier auf der Erde ist, ich glaube, das ist uns alle völlig klar. Es ist für uns völlig eingesichtig, Jesus ist nicht mehr da. Er ist nicht mehr irgendwo in Nazareth rumlaufen oder in Israel oder wo immer. Nein, er ist nicht mehr da. Das ist uns ganz bewusst. Aber wie präsent ist der Beistand, den er uns geschenkt hat? Wie präsent ist der Heilige Geist in unserem Leben? Wie stark leben wir mit der Hilfe und aus der Kraft von diesem Geist? Wie stark nehmen wir das Geschenk von Jesus in Anspruch? Die Frucht und die Gabe. Vielleicht gleichen wir manchmal wie der Jünger hier im Kapitel 16. Wir sind traurig, dass Jesus nicht mehr da ist. Wir trauern Jesus nachher, wie ich am Anfang gesagt habe, es wäre so schön, wenn Jesus mal da wäre. Und ich freue mich trotzdem, ich freue mich sehr, wenn er wiederkommt. Und ich freue mich, einmal bei ihm zu sein und ihn von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Aber bis es so weit ist, hat uns Jesus einen Auftrag gegeben. Und er hat uns nicht nur den Auftrag gegeben, sondern auch die Person, die uns befeigen dürfen, Zeugen zu sein von ihm. Der Heilige Geist. Ja, vielleicht versinken wir manchmal fast ein bisschen Selbstmitleid, wie schwierig halt die Situation hier auf dieser Erde ist. Ist halt nicht mehr so einfach heutzutage. Wie gottlos die Gesellschaft halt heute ist. Wie stark halt auch die Kraft und die Verlockung ist von der Sünde. Wie mächtig sie kommt und das Verlangen und die Begierde und so. Und glaubt mir, ich kenne es nur zu gut. Aber wir erkennen gar nicht, wann uns Jesus da gesendet hat eigentlich. Was für eine mächtige Person uns mit dem Heiligen Geist da geschenkt ist. Aber ich sage euch die Wahrheit, sagt Jesus. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und es gab noch ganz viel zu dem Heiligen Geist zu sagen. Und auch der Text ging eigentlich noch weiter. Aber ich gebe es zu, ich habe gar nicht viel mehr vorbereitet. Aber wenn das Pfingsten 2022 schon nur in euch bewirkt, dass ihr dem Heiligen Geist mehr Aufmerksamkeit gebt in eurem Leben und auf die Suche in euch macht nach dem Geist, ihm mehr Raum gebt und den wollt kennenlernen, dann hat sich eigentlich die Predigt schon gelohnt. Ich denke, es ist wirklich Zeit für uns, dass wir aufhören, Jesu Weggang dem nachzutrauern oder einfach dort bleiben zu hängen, sondern dankbar den im Glauben anzunehmen, wo Jesus uns geschenkt hat. Und ich möchte euch das Buch ans Herz legen. Der Francis Chan kann das viel besser ausführen. Ich bin selber auch noch auf der Suche. Ich lerne den Geist Gottes auch immer mehr kennen. Ich habe das Gefühl, ich bin erst ganz am Anfang. Aber ich lege euch das fest ans Herz. Es ist wirklich, es ist ja nicht so dick. Das ist schon mal für viele nicht so abschreckend. Und auf der anderen Seite aber ist so, was mir wichtig ist, ist wirklich bibelfundiert. Also er bringt aus der Bibel heraus, geht er dem Heiligen Geist auf den Grund. Es ist aber auch praktisch. Und ja, ich habe es gestern selber wieder angefangen lesen. Ich habe es zwar schon gelesen, aber ich habe gemerkt, hey, ja, bleib dran, Jonas. Und ich möchte zu euch sagen, bleibt dran. Macht euch auf die Suche, auf die Entdeckungsreise, was Jesus uns da eigentlich, wer uns Jesus da eigentlich geschenkt hat. Und so möchte ich noch mit uns beten und wir werden nachher ein Lied singen, Herr, ich komme zu dir. Und wo wir nachher im Refrain auch den Heiligen Geist bitten, dass er uns neu erfüllt, uns näher ist. Ja, Jesus Christus, wir sind vor dir als deine Gemeinde. Als Gläubige, Herr, als Familie von dir. Und Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns nicht alleine zurückgelassen hast hier auf dieser Welt. Und es gibt genug Gründe, warum wir sorgenvoll in die Zukunft schauen können. Und warum wir uns eher zurückziehen können. Aber danke, Jesus, dass du uns erinnerst durch dein Wort, hey, denn Gott hat euch nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern einen Geist von der Kraft, von der Liebe und von der Besonnenheit. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns neu erfüllst und neu die Augen öffnest für deinen Geist. Geist Gottes, dass du in unserem Leben wirkst, uns erfüllst und uns Schritt für Schritt noch näher ans Herz von dir, Jesus, führst. Und dass wir das können tun in unserem Alltag, was du uns zeigst, Vater im Himmel. Dass wir das können tun, was du uns, ja, sagst, die guten Werke vollbringen, die du da hast. Oh Jesus, wir sind so von dir abhängig. Wir brauchen dich. Bitte, Herr, wirk du zu deiner Ehre. Amen.